Servus miteinander, eine neue Folge Mirs Han 4, dieses Mal mit Pletti. Servus, cool, dass du dabei bist.
Hallo, freut mich auch.
Und mit Caro, Kerry, hello in die USA. Bist du gut angekommen?
Hello, ja, ich bin gut angekommen, hab auch kein Jetlag, aber ich muss sagen, die Amerikaner und ihre Ernährung, da werde ich nicht klarkommen mit.
Bin ich gespannt, was du nachher noch zu berichten hast. Wir sprechen natürlich ausführlich über die Club-WM. Grüßen an der Stelle noch Torben, der für uns heute an der Säbener Straße beziehungsweise am Flughafen unterwegs ist. Ein paar Spieler reisen ja noch nach von der Nationalmannschaft sozusagen. Wir reden aber auch über Leroy Sanés Wechsel zu Galatasaray Istanbul natürlich und über die potenziellen Neuzugänge rund um Nico Williams. Auf geht's.
Mirs Han 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ihr beiden, bevor es richtig losgeht, Wochenende gut überstanden. Wie war die Nations League? Ihr war da beide mal im Finale am Start. Pletti, wie hast du es erlebt? Vielleicht kurz von dir.
Ja, war eine irre Woche, angefangen mit dem Champions League Finale, welches in München stattfand. Dann das erste Spiel Final Four der deutschen Elf, leider nicht siegreich. So dass ja dann die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 nach Stuttgart weiterreisen musste. Aber das Finale in der Nations League, Portugal gegen Spanien, das war ein Highlight. Und das war seit langem mal wieder ein Spiel, wo du morgens aufgewacht bist und hast dir gedacht, so Mensch, geil, heute Abend geht's ab. Weil dieses Spiel auch wirklich von einer fantastischen Stimmung der Portugiesen, vor allem der Portugiesen, Kerry, Spanier waren etwas müde, getragen wurde.
Kerry, traurig, dass es Spanien nicht wurde?
Nee, also ich finde natürlich auch, dass die Portugiesen das hervorragend gemacht haben und dass Ronaldo sich das auch verdient hat. Und mich freut es, mit welcher Mentalität er zu Werke geht. Das ist einfach unglaublich. Die Aura, die er auf dem Platz ausstrahlt, die er in der Mixzone ausstrahlt nach dem Spiel, das war schon, ja, Gänsehaut, pure Gänsehaut. Und die Spanier haben es trotzdem gut gemacht und werden auch weiter in Zukunft im Titel mitspielen. Da bin ich mir sicher, mit der Truppe, die können so gut nachlegen auf allen Positionen, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Nutze ich die Gelegenheit noch ganz kurz, bevor wir über Leroy Sané sprechen. Stichwort Mirs Han 4 und Stichwort Podcast, weil es auch immer wieder ja von euch gefordert wird auf Spotify, auf Instagram und so weiter. Es ist doch Mirs Han 4, wir sollen doch zu viert sein. Es wird nicht immer funktionieren, aber wir gucken, dass wir Abwechslung haben. Jetzt eben zum ersten Mal auch in dieser Konstellation mit Pletti und Kerry. Mirs Han 4 heißt aber nur, wir sind vier Bayern-Reporter, wir kümmern uns zu viert um diese Themen. Aber zu viert immer im Podcast zu sein, haut eben logistisch nicht immer hin. Aber dann, Leroy Sané, irre Bilder heute bei der Ankunft, Galatasaray, was da jetzt schon los ist, was die für eine Show abziehen, im positiven Sinne, wie sie ihn begrüßen. Aber lasst uns mal so mit den Infos beginnen. Pletti, vielleicht von dir, erklär mal, doof gesagt, wie kam dieser Wechsel jetzt zustande? Wie kommt es jetzt dazu, dass Leroy Sané nach Istanbul wechselt?
Galatasaray war der Verein, der zuerst rund um diesen Beraterwechsel von Leroy Sané hin zu Pini Zahavi ein konkretes Angebot gemacht hat, nicht nur verbal, sondern eben auch schriftlich, und das betrug damals schon 10 bis 12 Millionen Euro netto pro Jahr, in einem Zeitraum, wo die Bayern gerade dabei waren zu überlegen, ja Mensch, also wie fassen wir denn unser 15 Millionen Euro Bruttoangebot nochmal an, um ihm dann doch vielleicht davon zu überzeugen, bei uns zu bleiben. Und Max Eberl modifizierte. Es wurden dann statt 10 Millionen Euro fix pro Jahr circa 12 bis 13. Der Rest variabel. Das Paket blieb bei 15 ohne Signing-Fee. Aber wie das dann so ist, wenn du den Berater wechselst, dann haben auch die Berater eine Intention, eine Motivation. Es geht in diesem Segment schlicht und weg auch ums Geld verdienen. Nicht nur für den Spieler, auch für die Berater. Insofern ein Wechsel zu Galatasaray über alle Maßen lukrativ für alle Beteiligten. Das muss man ganz klar so sagen, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Tottenham war mal drin, war aber nie richtig konkret und nie richtig heiß. Arsenal hat Sané gebeten zu warten, aber Sané wollte nicht mehr warten. Ich glaube persönlich, Fenerbahce hat was verbal hinterlegt, aber das kam natürlich dem Prozess zugute, weil es den Galatasaray-Deal beschleunigt hat. Saudi-Arabien war für ihn keine Option, wie wir hören. Und dann wurde es am Ende Galatasaray, es war eine Entscheidung, Kerry wird es bestätigen können, die hat er sich nicht einfach gemacht, auch rund um die Länderspiele im Kreise der deutschen Nationalmannschaft hören wir, hat er auch viel mit Mitspielern gesprochen, um Rat gefragt, und da war in Herzogenaurach beispielsweise, hat er sich noch nicht entschieden gehabt, ob er zu Galatasaray wechselt. Die Entscheidung fiel tatsächlich erst, als wir es vor zwei Tagen morgens dann gemeldet hatten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wir haben heute Donnerstag. Gestern Morgen ging es ja schnell. Gestern Morgen hatten wir es dann gemeldet.
Genau, gutes Stichwort an der Stelle. Also wir nehmen jetzt Donnerstag Mittag auf. Bei Kerry ist es gerade 7 Uhr morgens. Der nimmt sich die Zeit. Auch dafür danke und Respekt, Kerry. Aber dann sag doch du gerne, weil du eben auch schon vor Ort bist in den USA, wie wird's da wahrgenommen? Was sagen seine noch beziehungsweise Ex-Kollegen dazu? Club-WM findet ja ohne ihn jetzt statt, ne?
Ja, also er ist jetzt nicht, er ist zwar am Kader, aber ich gehe nicht davon aus, dass er noch anreist, weil er jetzt erstmal bei Gala den Medizincheck macht und dann auch unterschreibt. Das ist zumindest jetzt nicht der Plan, dass er noch hierher kommt, wobei ich im Fußball gar nichts mehr ausschließe. Vielleicht haben sie jetzt auch im Guten oder finden im Guten auch eine Lösung, weil die Rosané ja auch grundsätzlich bei den Verantwortlichen geschätzt ist. Deswegen haben sie dieses Angebot auch nie so zurückgezogen. Uli Hoeneß hat sich immer für ihn eingesetzt. Max Eberl, sie haben nochmal am Angebot geschraubt. Am Ende war Gala einfach finanziell lukrativer und es ist jetzt auch kein Rückschritt, der ja das Image komplett ruiniert, sage ich mal. Ne? Also es ist für mich auch ein Rückschritt der besseren Sorte, ein sportlicher Rückschritt der besseren Sorte, weil dieser Verein auch unfassbar geil ist, muss man ja sagen. Die Fans sind unfassbar geil, wie der da empfangen wurde. Es war schon irre. Hier in Orlando bei den Spielern war das jetzt noch kein großes Thema gestern am Trainingsplatz. Wir konnten mit Thomas Müller und Manuel Neuer sprechen. Manuel Neuer hat gesagt, dass Leroy Sané sich noch nicht bei den Spielern gemeldet hat, bei der Mannschaft gemeldet hat und sie darüber informiert hat. Ich bin mir sicher, dass das jetzt mittlerweile passiert ist. Aber ja, sie haben ja auch alle die Bilder gesehen aus der Türkei nach der Ankunft von Sané. Und deswegen wird das jetzt heute mehr an Fahrt aufnehmen. Später spricht dann auch Max Eberl. Da werden wir ihn dann auch nochmal fragen, wie das jetzt alles ablief, ob da jetzt böses Blut besteht oder ob das jetzt zumindest im positiven Rahmen abgelaufen ist. Ich gehe eher von zweiterem aus, weil Leroy Sané sich da jetzt auch nicht unkorrekt verhalten hat. Er hat auch mit den Bayern kommuniziert.
Spannend übrigens, quasi ein Live-Update jetzt während des Podcasts. Der Kollege Hannes Sude hat es gerade reingeschickt. Leroy Sané hat sich per Instagram gemeldet. Ich übersetze es spontan mal von Englisch auf Deutsch, so ein bisschen zumindest. Liebe Bayern-Fans, nach 5 intensiven Jahren hier in München habe ich mich entschieden, ein neues Kapitel in der neuen Saison zu beginnen. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dieses Trikot getragen zu haben, eines der größten und besten Clubs in Deutschland für über 200 Spiele und dass man zusammen viele Titel gewonnen hat. Er bedankt sich beim Club, beim Coaching-Staff, bei jedem, bei seinen Teamkollegen und auch bei den Fans natürlich vor allem. Er wird für immer dankbar sein, dem FC Bayern. Also ja, schöne, einigermaßen emotionale Abschiedsworte von Leroy Sané. 220 Spiele, 61 Tore, 55 Assists, 8 Titel. Also das kann sich ja dann doch sehen lassen. Plätti, so ein bisschen nur nach deinem Gefühl gefragt, wenn dir jemand jetzt vor, weiß ich nicht, in einem Jahr gesagt hätte, Leroy Sané wechselt in diesem
nein,
Sommer.
Nein,
ja, genau.
Nein, nein. Nein, für aus.
Ja, nee, einfach nur, wie überraschend ist es jetzt für dich, dass es am Ende jetzt dieser ablösefreie Wechsel zu Galatasaray Istanbul ist?
Ich glaube schon, dass wir vor einem Jahr nicht ausgeschlossen hätten, dass er den Verein verlässt. Das kann man nicht ausschließen. Sané, kein Spieler, der wie Thomas Müller die ganze Karriere bei einem Verein bleibt oder vielleicht nur bei zwei Vereinen. Das ist jemand, der hat viel von der Welt gesehen, der ist auch weltoffen. Insofern war das immer mal eine Option, dass er die Bayern noch verlässt. Dass er mit 29 jetzt zu Galatasaray wechselt, das ist sehr überraschend. Es ist wirklich sehr überraschend. Wir hatten Ende Mai im Transfer-Update ja dieses Angebot von Galatasaray exklusiv im Transfer-Update enthüllt und wir hatten ja dann auch in der Gruppe gesprochen und wussten seitdem, okay, Galatasaray macht hier echt Dampf, also die geben Vollgas. Ich bin bei Kerry, ich sehe es nicht als riesengroßen Karriererückschritt. Das ist eine Mannschaft, die Ambition hat, in der Champions League zu attackieren. Für alle, die das nicht so richtig einschätzen können, da fließt richtig Kohle. Ganz kurz nochmal zu Sané, Vertrag bis 2028, circa 15 Millionen Euro netto pro Jahr, Signing-Fee inkludiert. Aber bei Galatasaray, da geht was. Die haben das Trainingsgelände verkauft an die Stadt, die nehmen circa 800, 900 Millionen Euro ein. Die wollen richtig mitschwimmen, richtig mitsprechen in der Champions League mit Sané. Sie versuchen, Victor Osimhen zu bekommen. Weitere Details rund um Galatasaray und die Transferpläne dann am Freitagabend im Transfer-Update. Ob das jetzt national so die große Herausforderung ist, alles, was jetzt nichts mit dem Istanbul-Derby zu tun hat gegen Beşiktaş, boah, das wage ich jetzt mal dahin, das wage ich jetzt mal anzuzweifeln, ob das jetzt Bock macht, nach Bursaspor zu reisen oder Kasim Pasa oder wie die Teams alle heißen. Ich bin jetzt in der Super League nicht der absolute Vollexperte. In der Champions League wird es drauf ankommen. Aber Kerry hat es gesagt, Es ist ein Verein, der spannend ist, der frenetisch ist. Das sieht man ja auch bei der Ankunft. Und von Istanbul kommst du überall schnell hin. London, München, Gelsenkirchen, alles möglich.
Das Tor zur Welt. Ja, stimmungsmäßig kommt, also wir haben es beim Empfang schon gesehen und immer wieder von Kollegen, die im Stadion sind in Istanbul oder in den Stadien, was da stimmungstechnisch auch bei den Spielen los ist. Alle Ehre wert, natürlich. Bin gespannt, wie er sich sportlich schlägt und wie sich Galla dann eben schlägt. Wir waren schon noch kritisch mit ihm, wir waren schon noch hart zu ihm zwischendurch, weil die Konstanz, weil die Leistungen dann hier und da immer mal wieder gefehlt haben. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ihm da viel Erfolg wünschen beim neuen Kapitel. Gilt's zu Leroy Sané noch was loszuwerden? Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was?
Ja, vielleicht kriegt er ja dort jetzt auch ein bisschen die Liebe, die ihm in München gefehlt hat, das muss man auch sagen. Also die Fans haben ihn auch zu Recht kritisiert. Ich will jetzt nicht die Fans kritisieren, dass sie irgendwie Leroy Sané schlecht behandelt haben. Nein, er hat in München nicht die Leistung über diese vielen Jahre so gebracht, wie man sich das vorgestellt hat. Er hat die Nummer 10 bekommen, er sollte der neue Arjen Robben werden und er wurde es nicht. So, das ist mal der Status quo. Und am Ende ist es, glaube ich, jetzt in Istanbul so, dass er dort wirklich sehr viel Liebe bekommt von den Fans. Das hat man bei der Ankunft gesehen. Und nochmal, es ist auf jeden Fall ein besserer Schritt als beispielsweise nach Saudi-Arabien, wo ja auch viel Kohle fließt. Aber da verabschiedest du dich ja komplett von der Bildfläche. Und ich glaube schon, dass wir noch sehr viel von Leroy Sané sehen und hören werden. Und ein wichtiger Punkt war für ihn auch, dass er dort ja auch ein paar Spieler kennt. Also mit Kerim Demirbay zum Beispiel hat er dann auch gesprochen, nachdem dieses Angebot aus Istanbul kam, und hat sich mal informiert, hat mal ein paar Infos eingeholt. Und die Stadt gibt was her. Also ich persönlich liebe Istanbul, auch den Verkehr jetzt zwar nicht unbedingt, aber an sich die Stadt gibt sehr viel her, der Verein gibt sehr viel her. Ich war auch selbst schon in diesem Stadion und die Stimmung ist sehr, sehr gut. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da jetzt sehr unglücklich werden wird.
Ja, sind wir auch mal gespannt, welche Rückennummer jetzt Jamal Musiala bekommt. Ne? Die 10 gibt Leroy Sané ab. Wir haben schon mal reingehört, also noch steht nicht fest, ob er sie wirklich bekommt, die 10. Kann auch gut sein, dass Musiala bei seiner Nummer bleibt. Kerry, ich bin in Nummern schlecht. Was hat er, die 42?
42, ja.
42 Rücknummer, bin ich echt sehr, sehr schlecht. Aber also ich finde, man muss schon noch mal die Transferpolitik der Bayern diskutieren. Man kann sich vornehmen, an Sané ein Stammspieler-Exempel zu statuieren. Man muss das ja auch nochmal sich vor Augen führen. Max Eberl soll Gehaltskosten senken. So, das ist nicht ganz so einfach bei den Ansprüchen, die die Bayern haben, auch bei den Neuzugängen, die sie anbaggern. Und dann sollte da eben besagter Sané so oft mal Bank, nicht immer Starter, aber wenn er fit ist und Leistung bringt, dann ist er ein Starter. An ihm sollte ein Beispiel festgemacht werden. Ihm sollte ein bisschen was im Gehalt gekürzt werden. Und als er eben kurz davor war, diesen Vertrag ja zu unterschreiben, er war sich ja schon fast einig mit dem alten Management, Max Eberl, für eben diese 15 All-In. Da habe ich mir schon gedacht, wow, also warum macht das jetzt Sané? Und jetzt Sané ablösefrei zu verlieren nach Eric Dier, gut, für Eric Dier hätte es jetzt auch keine 10 Millionen mehr bekommen, aber Sané ablösefrei zu verlieren, das ist für die Bayern in der aktuellen wirtschaftlichen Situation eine, ich sage jetzt nicht Niederlage, aber es ist der absolute Worst Case. Und ich glaube, das haben sie so nicht richtig einkalkuliert, weil du hättest ihn jetzt auch gerne nochmal verbessern können im Gehalt oder angepasst oder anpassen und dann verkaufst du ihn eben nächstes Jahr. Aber du kannst dir als FC Bayern keinen ablösefreien Abgang mehr leisten und schon gar nicht wie der jetzt von Leroy Sané, denn eins ist auch klar, die anderen Spieler schauen sich das auch an, die wissen dann auch irgendwann von Leroy Sané, was er an Signing Fee kassiert. Kingsley Coman immer noch nicht verkauft, da droht ein ablösefreier Abgang, es droht ein ablösefreier Abgang von Goretzka im Sommer 2026, irgendwann mal der von Serge Gnabry. Die Bayern müssen auf der Verkaufsseite mächtig, mächtig aufpassen.
Welche Spieler gab es noch in letzter Zeit? David Alaba ablösefrei gegangen, auch bei Zahavi gewesen. Benji Pavard ging auch ablösefrei, meine ich, oder? Nee, ging nicht. Da gab es Ablöse, ja. Aber klar, das, was Plätti sagt, also die Bayern müssen echt schauen, dass sie jetzt vor allem dann auch Qualität wieder reinbekommen, weil Sané, darüber haben wir auch gesprochen, hat gerade jetzt in der Rückrunde sehr gute Leistungen gebracht, hat sich verbessert gezeigt und war dann da vorne auch Stammspieler. In den Champions-League-Spielen hat mir nicht so gefallen gegen Inter, aber die Tore und Assists musst du jetzt erstmal einkaufen, weil so schlecht sind seine Zahlen nicht, wenn du drauf schaust.
Absolut. Wenn wir beim Thema Abgänge sind, glaube ich, ist es dann eine vernünftige Überleitung. Und Plätti, wie ist denn der Stand? Also die Bayern wollen Ablöse generieren, logischerweise für alle Abgänge. Wer könnte denn sich möglicherweise in diesem Sommer...
Also wir können zumindest mal eine Entscheidung hier im Podcast nochmal unterstreichen, nochmal festhalten. denn Serge Gnabry und Leon Goretzka haben definitiv vor, beim FC Bayern zu bleiben. Also daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt keine Angebote. Der Markt wird für die beiden nicht sondiert und sie haben sich auch beide schon mit den Bayern unterhalten. Bei Goretzka sind die Bayern gesprächsbereit. Das wird wieder ein ruckeliger August für Leon Goretzka, wie schon in den zwei Sommern zuvor. Und am Ende ist er am 1.9. wieder Stammspieler. Da würde ich gerade viel Geld drauf verwetten. Und Serge Gnabry wird Stand jetzt zu 100% beim FC Bayern bleiben. Ja, was bleibt an Verkaufskandidaten? Es bleibt immer noch die Hoffnung, dass sie Geld aggregieren für Mathis Tell. Da laufen weiterhin Gespräche mit den Spurs. Jetzt muss man mal abwarten, was macht Thomas Frank, der neue Trainer. Der wird ja noch vorgestellt werden. Wie sieht der die Zukunft von Mathis Tell? Kim, Verkaufskandidat Nummer 1 in der Innenverteidigung. Sascha Boué, Verkaufskandidat Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition. Galatasaray ist da dran. Sie haben sich nach einer Leihe erkundigt, aber ich glaube nicht, dass Boué per Leihe zurückkehrt. Schon gar nicht, wenn es nicht irgendeine Kaufverpflichtung gibt für Galatasaray. Die Bayern müssen ja mindestens mal das Geld reinholen. Palinha sehe ich noch nicht. Ist noch sehr, sehr früh alles. Ja, und Coman, Kerry, was willst du machen? Willst du jetzt Coman auch noch verkaufen? Also dann hast du ja gar keinen mehr für die linke Außenbahn und musst schon zwei Spieler verpflichten. Nochmal, dieses Ding jetzt von Sané, der ablösefreie Abgang, der würfelt in der Planung einiges durcheinander.
Und dieses Saudi-Thema mit Coman sehe ich auch nicht, weil letztes Jahr gab es diese konkrete Anfrage, gab es dieses konkrete Angebot und er wollte das zu diesem Zeitpunkt nicht machen, auch aus familiären Gründen. Seine Frau wollte nicht nach Saudi-Arabien, deswegen müssen wir mal abwarten, ob das nochmal aufgeht, das Thema bei Coman. Wenn ein guter Premier League-Club kommt, beispielsweise Arsenal, die ja was suchen auf dem Flügel, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das machen würde, aber Saudi-Arabien, Coman sehe ich nicht, Vertrag bis 2027. Einen Namen hast du noch nicht erwähnt, Brian Zaragoza, für den soll auch noch was generiert werden. Der ist ja gar nicht mit zur Club-WM gereist, hält sich aktuell mit einem Personal-Trainer fit. Da sind mehrere spanische Clubs dran, haben wir schon berichtet. Betis, Villarreal und Celta Vigo. Auch das ist jemand, bei dem du noch Kohle bekommst. Aber fest steht auch, einen großen Gewinn erzielen die jetzt da mit den Verkäufen nicht, wenn du es mal vergleichst. Also für einen Sascha Boué kriegen die keine 30 Millionen Euro mehr. Das ist auch
aber klar. Ganz ehrlich, Galatasaray, die haben natürlich den Bayern schon so richtig die Lederhose ausgezogen. Also die feiern heute noch, dass sie da den Boué für 35 Millionen Euro da irgendwo im Winter, im Januar an die Bayern verkauft haben, als die Bayern, ich weiß nicht, was sie da gesehen haben in Boué. Der war solide, ich fand den auch richtig spannend. Also der hatte zu dem Zeitpunkt eine richtig spannende Champions-League-Saison gespielt. Aber damals auf Hauruck, Christoph Freund, 35 Millionen Euro für den zu investieren, hui, also das Geld kassieren sie nie und nimmer. Und jetzt holen sie Sané ablösefrei und wahrscheinlich dann Ende August noch Boué mit Laie-Kaufoption. Unglaublich, unglaublich.
Ich weiß auch, wie uns unser junger Gala-Fan-Freund, deren verkauft hat, was Sascha Boué für ein guter Kicker ist und alle euphorisch waren und gesagt haben, ey, super Neuzugang. Ja, deren, was ist los?
Ich glaube auch immer noch, dass der Boué, das ist ein guter Spieler. Also es ist immer so einfach zu sagen, Transferflop, lassen wir das Wort weg. Ich glaube schon, dass der in der Mannschaft, wo er hinpasst, dass er da richtig gut funktionieren kann. Und nochmal, das war schon echt ein Garant für Galatasaray auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube einfach, dass er vielleicht nicht das Bayern-Niveau hat, das man sich von ihm erhofft hat.
Aber spannend auch, also fällt mir gerade so spontan ein, die letzten Bayern-Neuzugänge auf den Außenverteidigerpositionen, eben Boué, dann hast du Leimer geholt, der jetzt Außenverteidiger spielt, der eigentlich eher ja als Sechser geholt wurde. Also einige, die da nicht so richtig funktioniert haben, der letzte, der eingeschlagen ist, ist Alphonso Davies.
Du hast noch Alvaro Odriozola und Bruno Sarr vergessen.
Legende. Das sind natürlich positiv Beispiele, klar.
Aber hier, die Bayern könnten natürlich auch Mickey Maus verpflichten und Goofy, die waren doch bei euch im Trainingslager, oder? Auf dem Trainingsplatz.
Die waren auf dem Trainingsplatz, weil ganz interessant ist, die Disney World ist direkt neben dem Trainingsgelände der Bayern hier in Orlando.
Jetzt verraten wir
uns. Ich werde da auch mal hingehen.
Wir sprechen mal gleich noch in Ruhe. Bin gespannt, wie viel du schon gefahren bist und mit wie vielen Disney-Charakteren du schon Fotos gemacht hast, Kerry. Dann lass uns doch von den potenziellen Abgängen zu den potenziellen Neuzugängen noch kommen. Also klar ist, die Bayern wollen unbedingt und brauchen im Grunde auch unbedingt jemanden für den linken Flügel. das, ja, so gerade das brennendste Thema eben. Plätti vielleicht einmal erstmal allgemein. Wer sind gerade noch die Kandidaten, die Bayern da im Kopf hat?
Also erstmal müssen wir jetzt abwarten, was mit Coman passiert, weil das wird entscheidend sein für die Frage, holen sie nur einen für die linke Außenbahn oder zwei? Jetzt nochmal zur Erinnerung, die Bayern in der internen Kaderplanung schreiben sich das auf dem Flipchart, da stehen auf der rechten Außenbahn Michael Olise und Serge Gnabry und auf der linken Außenbahn qua Kaderplanung stehen da eben, stand jetzt Kingsley Coman und bis gestern stand da eben auch noch Leroy Sané. Da Sané geht und Coman verkauft werden sollte, suchen sie eben schon seit Wochen händeringend nach einer hochkarätigen Lösung für die linke Außenbahn. Auch da vielleicht nochmal so ein kleiner Input. Linke Außenbahn, das Profil ist klar geschärft. Es ist ein Spieler, soll ein Spieler sein, der invers ist. Also invers bedeutet, dass er mit dem rechten Fuß über die linke Seite kommt. Die unter uns, die jetzt den Podcast hören, die 2 Millionen Menschen, da wird es ja ein paar da geben, die kennen doch die Zeiten, wo du mit dem linken Fuß auf der linken Seite spielst und mit dem rechten Fuß auf der rechten Seite. Das gibt's ja in fast keinem Topclub mehr. Und insofern suchen sie halt ein Pendant zu Michael Olise für die linke Seite. Und Max Eberl möchte eigentlich so einen neuen Désiré Doué finden, im besten Fall den dann aber auch verpflichten können. Und da gibt's eben verschiedene Profile. Sie halten alle Bälle noch in der Luft. Sie haben weiterhin Kontakt zu Gakpo. Sie haben weiterhin Kontakt zu Leao. Aber auch da haben wir immer berichtet, nein, die ganzen Meldungen, die ihr da gelesen habt, mit Angeboten, die vorbereitet werden, die eingereicht worden sind, alles Bullshit, stimmt nicht. Loser Kontakt, nichts advanced, nichts fortgeschritten. Mitoma weiterhin Kontakt. Bakula von Paris bleibt der Wunschkandidat, weil der an Profil alles erfüllt, was sie sich so vorstellen. Entwicklungsfähig, junger Franzose, Nationalspieler, hat jetzt auch schon Titel gewonnen, kann Druck, kann mächtig Konkurrenzkampf, wäre verfügbar, aber Paris will ihn halten. Ich glaube nicht, dass sie ihn bekommen. Abwarten. Und insofern forcieren sie gerade Gespräche mit Nico Williams. Mit seinem Management gab es konkrete Treffen, gab es konkrete Gespräche und Williams hat den Bayern bereits signalisiert, ich kann mir den Wechsel zum FC Bayern vorstellen. Das können sich viele Spieler wohl wissend. Aber Williams hat das Go gegeben für Verhandlungen auf Bayern- und Management-Ebene. Das ist wo aktuell der Stand. Und wir haben ja schon gesagt abschließend, dass er sich in den Gehaltsvorstellungen so ein bisschen schon runtergearbeitet hat. Also die sind in die ersten Gespräche reingegangen mit 21, 22 brutto pro Jahr. Das zahlen die Bayern auf gar keinen Fall. Und aktuell steht mal im Raum, dass er mit allem Pipapo, möglicherweise auch mit Signing-Fee, kann ja auch sein, dass er hinterher 10 Millionen Signing-Fee kassiert, kriegt einen 5-Jahres-Vertrag. Sie teilen das durch 5 und dann sind es 2 Millionen Signing-Fee pro Jahr. Dass sie pro Jahr ungefähr bei 20 Millionen rauskommen für Williams. Und das ist eine Range, die könnte ich mir vorstellen. Die Ausstiegsklausel liegt bei ca. 60 bis 65 Millionen Euro. Williams fände ich sehr, sehr spannend, Kerry. Aber ich meine, du bist Spanien-Experte. Ich frage mich dann halt immer, wenn der jetzt, also wir sehen ihn in der Nationalmannschaft. Ich habe jetzt noch keine 10 Spiele bei Bilbao gesehen. Aber wenn der jetzt so richtig geil wäre, warum spielt er nicht längst bei Real oder bei Barcelona?
Ja, er hat diesen Draht zu Athletic Bilbao. Er ist dort aufgewachsen. Er spielt ja auch noch mit seinem Bruder zusammen. Der spielt vorne im Sturmzentrum und er spielt auf dem linken Flügel. Das ist schon eine familiäre Nummer und dieser Verein Athletic Bilbao entfacht einfach eine unfassbare Kraft auch auf einen Spieler. Und er ist für mich jetzt bereit für den nächsten Schritt. Ich verfolge ihn sehr genau schon seit vielen Jahren und er erinnert mich so ein bisschen an den jungen Coman. Was natürlich bei ihm fehlt, ist so ein bisschen dieses Killen vor dem Tor, also wirklich die Tore machen, dann auch wirklich dieses System-Thema Entscheidungsfindung. Das kann aber noch besser werden. Ich sehe ihn trotzdem auf einem hervorragenden Weg. Ich meine, er hat im EM-Finale ein Tor erzielt. Er hat jetzt auch wieder gegen Frankreich und gegen Portugal seine Klasse aufblitzen lassen. Er ist auch ein cooler Typ. Ich glaube, er würde gut auch nach München in die Mannschaft passen. Und es ist eine Flügelrakete für mich. Und eher ein Spieler auf dem absoluten Top-Niveau und er kann jetzt diesen Schritt nach München machen. Wenn sie ihn jetzt nicht kriegen, dann, oder wenn sie jetzt nicht ihn holen, dann wird er nächstes Jahr spätestens woanders hingehen. Also er wird auf jeden Fall diese Schritte machen. Arsenal ist mit drin, Mikel Arteta will ihn, kennt ihn auch gut und wenn die Bayern eine Chance haben, dann auf jeden Fall jetzt.
Du hättest natürlich auf den Außen also zwei super Spieler dann mit Michael Olise und ihm, Nico Williams, der dieses Potenzial definitiv hat. Und hättest vor allem auch einen Olise, der 23 ist und einen mit Williams, der 22 ist. Also wo du noch theoretisch 4, 5 Jahre auf diesem absoluten Top-Niveau im besten Fußballeralter hast. Ne? Das ist auch noch ein Faktor.
Ja, und ich finde übrigens, gut, Saragossa, Kerry, hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge. Ist das für dich ein LA, ein RA? So, ne, weil es gibt ja jetzt auch die Diskussion, oder ne, nicht Diskussionen, falsch, Diskussionen wären schon 20 km/h zu viel, gab von anderen Medien die Gerüchte, dass die Bayern an Doan dran seien, an Ritsu Doan als möglichen Zusatzflügelspieler. Haben wir uns auch nochmal schlau gemacht, kurz zur Erklärung, Ritsu Doan ist weiterhin der Top-Wunsch, alles Number-One-Kandidat für Eintracht Frankfurt. Aus Frankfurts Sicht sind sie eigentlich kurz vor einer mündlichen Einigung, aber Doan geht eben noch nicht über die Ziellinie, weil er eben auf genau solche Situationen wartet. Also wird irgendwo nochmal eine Planstelle frei bei einem richtig, richtig großen Transfer. Die Bayern haben sich mal vor geraumer Zeit nach ihm erkundigt, das stimmt. Derzeit, das wurde uns aber gestern nochmal bestätigt, gibt es da derzeit keine konkreten oder fortgeschrittenen Gespräche. Und die Bayern werden jetzt auch nicht rund um den Sané-Abgang mit Ritsu Doan um die Ecke kommen. Das kann, ein Spieler dieses Kalibers, dieses Formats, das kann nochmal eine Option sein in einem späten Transferfenster, wenn du wirklich jetzt ein Kaliber ziehst wie Williams. Aber da denke ich mir dann halt auch, Mensch, bevor sie jetzt da auf einen Bundesligaspieler gehen, der okay ist, der an guten Tagen sehr gut sein kann, da kannst du darüber nachdenken, Saragossa zu behalten. Den hast du doch eh bezahlt. Also ja, also ich glaube immer noch, dass der Saragossa Elemente in seinem Spiel hat oder Qualitäten in seinem Spiel hat, die man sich zumindest mal ein Jahr lang mit einer richtig ordentlichen Sommervorbereitung anschauen könnte.
100%.
Unterschreibe ich. Hat auch Zeit, jetzt ein bisschen Deutsch oder Englisch zu lernen. Das wäre ein ganz, ganz großes Problem, dass eben die Kommunikation mit ihm sozusagen nicht wirklich möglich war, weil er eben weder richtig Spanisch noch Englisch gesprochen hat.
Ja, was wichtig wäre, gerade auch für Nico Williams, der muss sich ja auch wohlfühlen in München, ne? Und da gibt's ja auch nicht viele Spieler, die jetzt da Spanisch sprechen. Adam Aznur hast du noch im Kader theoretisch. Und das ist nicht einfach, iberische Spieler davon zu überzeugen, nach München zu gehen. Renato Sanches hat auch damals nicht funktioniert, aus Portugal gekommen. Die Jungs brauchen da Unterstützung. Es ist einfach ein Kulturwandel, ich will jetzt nicht sagen Kulturschock. Aber wenn du aus Spanien nach Deutschland kommst, ist das einmal was ganz anderes. Und früher erinnere ich mich an Pep Guardiola, der gesagt hat, Thiago oder nix. Und dann kam Thiago und der kam vor allem wegen Pep Guardiola und weil da auch noch ein Juan Bernat rumgelaufen ist, weil da auch noch ein Xabi Alonso rumgelaufen ist, damit diese Spanien-Clique auch so ein bisschen zusammengefunden hat. Das war schon ein wichtiger Punkt auch damals für Thiago und ich glaube schon, dass es auch wichtig wäre für Nico Williams, da zumindest Leute zu haben, die ihm helfen, sich gut zu integrieren. Und da muss der Verein auch was machen, weil bei Brian Saragossa wurde alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte. Er wurde erstmal ein halbes Jahr vorher überzeugt, aus Granada zu kommen. Die waren mitten im Abstiegskampf. Er hat dann damals seinen Verein verlassen und war dann Persona non grata. Die Fans haben ihn beleidigt und er kommt dann nach München und keiner hat ihm irgendwie geholfen. Da waren auch viele Spieler mit sich selbst beschäftigt, schwierige Situation. Und der Thomas Tuchel, der auch nicht an ihm interessiert war. Und dann kommt er eben in diese Vorbereitung und der Kompanie und hat natürlich 0,0 Selbstvertrauen. Und wir haben ja gesehen, bei Osasuna, die ersten Monate liefen richtig gut, bis er sich dann oft verletzt hat. Und da war er zwischenzeitlich wieder Teil der spanischen Nationalmannschaft. Also ich bin da bei Plätti, er hat auf jeden Fall Qualitäten in seinem Spiel, Elemente, die den Bayern auch gut tun würden. Vielleicht nicht in der Startelf, aber als Kaderspieler allemal.
Ist dann natürlich auch eben, Plätti jetzt angesprochen, davon abhängig, gibt man jetzt nur in Anführungszeichen Sané ab oder kommt da noch jemand dazu, eben zum Beispiel ein Kingsley Coman, der sich eben dann möglicherweise auch verabschiedet. Plätti, ich weiß, ein bisschen gemeine Frage, aber kriegen die Bayern jemanden aus diesem obersten oder einem dieser oberen Regalfächer, wenn ja, nichts Verrücktes passiert?
Hättest mich das vor 3 Jahren gefragt, sage ich ja. Aber Leute, dieser Nimbus des Bayern-Anrufs und alle gehen dran und sitzen schon im Auto Richtung München, das Ding, das gibt es nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr und die Bayern, ich habe gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen und mit einem sehr, sehr renommierten Berater, wir kamen auf das Thema, wenn du dir mal vor Augen führst, was da in den letzten 1,5 Jahren beim FC Bayern passiert ist, angefangen mit einer völlig wilden Trainersuche, mit 5 Top-Kandidaten, 5 haben abgesagt, am Ende wurde es Kompanie, gut, kannst du machen, guter Trainer, der wird sich auch weiterentwickeln, das war am Ende des Tages noch ein echter Glücksfall, aber Sie kassierten ja auch schon im Jahr zuvor, das vergisst man immer so einfach, schon Absagen rund in dieses komische, neu installierte Transfergremium, wo sie Brazzo abgesägt haben, wo sie Oli Kahn abgesägt haben. Da holten sie sich Absagen von Declan Rice, von Kyle Walker, noch 2 Engländern. Dann ging das weiter mit der Trainersuche. Dann wollten sie Desiré Doué, hatten wir im Transfer-Update enthüllt, den Namen hatte vorher ja gar keiner auf dem Zettel, dann haben sie sich da festgebissen, am Ende machte Paris den Deal, klar kann man sagen, okay, cool, sie haben die Doué gesehen und sie haben was an ihm gesehen und was er kann, das haben wir alle gesehen, aber da mussten natürlich auch ziehen. Dann wollten sie Xabi von Leipzig, das hat auch nicht geklappt, der wechselte für 2 Tage zurück zu Paris und ging dann wieder zu RB. Jetzt Florian Wirtz, auch einen Wunschtransfer gewesen, auch nicht bekommen. Also deswegen, wir sind sehr, sehr vorsichtig im Bewerten von Chancen bei diesen Kalibern. Lassen wir es mal dabei, Williams hat Bereitschaft signalisiert, ob sie ihn kriegen. Ich kann in diesen Punkten aktuell keine Prognose mehr abgeben.
Es wird interessant, bin sehr, sehr gespannt auf diesen Transfersommer. Eben, du hast eine große Abgangsthematik, Mo möglich, oder beziehungsweise viele Spieler, wo es eben noch passieren könnte. Du hast aber das Gleiche auf der Neuzugangsseite. Deswegen zum Beispiel Freitagabend einschalten, Montagabend einschalten, Transfer-Update, Podcast Mirsan 4 hören, um da dabei zu bleiben, keine Info zu verpassen. Kerry, vielleicht noch abschließend, um ein Szenario zumindest fertig zu zeichnen. Jetzt sagen wir mal, die Bayern gehen wieder zumindest einigermaßen leer aus, was Neuzugänge betrifft. Ein Szenario jetzt mal. Du würdest Coman behalten, du würdest Gnabry behalten, du würdest Ulisse behalten. Sané ist weg. Dann hättest du quasi 3 fixe Flügelspieler, eben Coman, Gnabry, Ulisse, und hättest zusätzlich noch Talente wie Lennart Karl, wie vielleicht ein Asnou, der theoretisch auch außen offensiv spielen kann und so weiter. Sind die Bayern dann konkurrenzfähig aus deiner Sicht, wenn es jetzt dabei bliebe, oder muss eigentlich, was die eben Konkurrenzfähigkeit betrifft, muss dann auf jeden Fall noch einer her?
Aus meiner Sicht muss auf jeden Fall jetzt eine Rakete her. Sie verlieren Sané, sie brauchen auf dieser Position was. Coman hat die Leistung nicht hundertprozentig gebracht in den vergangenen Jahren, Gnabry auch nicht, war auch oft verletzt. Also sie brauchen jetzt ein Pendant zu Michael Olise, um auch in Europa wieder um Titel mitzuspielen. Bundesliga wirst du auch ohne Sané meiner Meinung nach gewinnen. Da kannst du auch mal ein Talent ranführen, alles schön und gut. Wisdom Mike ist sicher ganz spannend auch für die linke Außenbahn, aber der ist ja 16. So. Deswegen, die Bayern brauchen aus meiner Sicht da auf jeden Fall noch Qualität. Und es sollte schon die Qualität in der Riege Nico Williams sein. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen sie es vielleicht dann doch mal wirklich bei Rodrigo probieren.
Ja, unterschreibe ich. Entsprechend versuchen sie es ja auch bei diesen eben, ja, im Grunde schon Stars oder zumindest Spielern mit absolutem Potenzial.
Ich finde Doku übrigens noch spannend. Doku von Man City, auch ein Profil, auf das man kommen könnte. Auch einer für die linke Außenbahn. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, aber die Zeit rennt ihnen natürlich auch ein Stück weit davon, ne? Das muss man ja auch klar sagen. Also normalerweise könntest du jetzt auch davon ausgehen, pass auf, du rechnest dir ein Worst-Case-Szenario ein und präsentierst eine Woche später den Ersatzkandidaten. Die Zeiten gab es auch mal beim FC Bayern. Kerry, jetzt sind Ebert und Freund, die sind ja mit euch gerade in Amerika. Also wie muss man sich das vorstellen? Rennen die beiden so wie früher in Doha, in Katar, der Brazzo mit dem Handy die ganze Zeit auf und ab? Weil es war ja auch zu lesen, die fliegen dann zurück. Also die jetten ja jetzt 5-mal hin und her.
Nee, aber es ist schon so, dass die jetzt nicht komplett da sein werden. Also Max Eberl kommt dann ja heute mit uns Journalisten auch zum Get-Together, wird dann ein bisschen was erzählen. Ich habe ihn gestern auch am Trainingsplatz kurz gesehen. Er hat das Training verfolgt. Das war gestern das Einzige, was ich von Max Eberl gesehen habe. Christoph Freund habe ich noch nicht gesehen.
Ich erinnere mich noch an ganz, ganz alte Schnittbilder von früher, wo er noch bei Gladbach war. Da saß er auf so einem Podest, da war so eine kleine, ja, eben so ein Podest aufgebaut und Max Eberl saß da und hat da beim Training zugeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt bei den Bayern ähnlich ist. Er ist auch als Ex-Profi, glaube ich, einfach auch interessiert, schaut gerne zu und will natürlich auch wissen, was sportlich abgeht, auch auf dem Trainingsplatz. Aber dann hat Plätti, glaube ich, jetzt schon die perfekte Überleitung gemacht zur Club-WM. Plätti, an der Stelle verabschieden wir uns von dir erstmal, was diese Folge jetzt betrifft. Kerry, unser Mann vor Ort, mit dem wird die Club-WM vertieft. Deshalb danke Plätti und erstmal schönen
Donnerstag. Ja, jetzt geht's weiter in die Recherche. Kerry, wenn was passiert in Amerika, bitte melden. Und ansonsten Freitagabend einschalten, Transfer-Update. Die Show, wie immer, live ab 18 Uhr. Macht's gut.
Kerry, Club-WM, erzähl erstmal. Ich habe dich am Anfang schon kurz gefragt, aber wie war denn jetzt das ganze Logistische? Wie ist dein Hotel? Wie ist das Klima? Wie sind die Menschen? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, also eine Sache ist schon mal sonnenklar. Es ist sehr viel Sonne hier. Es ist sehr heiß. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar anstrengend, auch für mich als Journalist hier erstmal mit den Temperaturen klarzukommen. Deswegen war das erste Training am Mittwochmorgen auch eine lockere Recovery Session, also 30, 40 Minuten hat Kompanie da trainieren lassen, hatte noch Gnade mit seinen Spielern. Ja, ansonsten bin ich hier gut angekommen, hatte keinen Jetlag, weil ich im Flieger auch ein bisschen schlafen konnte und dann trotzdem jetzt nicht zu viel geschlafen habe. Also ich habe einen sehr guten Rhythmus schon hier gefunden, versuche meine Routinen auch, die ich in Deutschland so habe, mitzunehmen, klar, ein bisschen Sport zu machen, mich halbwegs gesund zu ernähren, das ist nicht so einfach hier, muss ich sagen. Die Amerikaner sind schon ein sehr spezielles Völkchen, haben eine sehr spezielle Kultur, aber bisher nichts Negatives. In Amerika ist es ja auch gerade nicht so einfach. Die politische Situation ist auch teilweise prekär, vor allem in Kalifornien. Hier ist es in Florida bisher okay. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit. Trainingsplätze, Rasen ist echt top. Die Bayern haben da ein tolles Gelände. Der ESPN Wide World of Sports Complex liegt direkt neben Disney World. Und deswegen auch der kurze Besuch von Mickey Mouse und Goofy beim ersten Training. Die Spieler waren jetzt eher so semi-begeistert. Die wollten, glaube ich, einfach nur unter die Dusche, weil es schon sehr, sehr anstrengend war, das erste Training. Und ja, hier ist alles okay. Ich kann mich nicht beklagen. Hotel ist auch gut. Das Einzige, was nicht so cool ist, in Amerika kann man seltenst Fenster öffnen in Hotels. Also ganz komisch. Und trotzdem habe ich im Hotel alles Nötige, was ich brauche. Ein Schreibtisch ist immer wichtig. Ich habe auch ein Gym hier im Hotel und kann mich soweit fit halten. Was ich mir unbedingt noch kaufen muss, ist Sonnencreme, weil meine ist schon fast leer. Wichtig. Ich habe mir gestern schon einen Sonnenbrand geholt beim ersten Training. Weil ich dort, glaube ich, 2 Stunden dann in der Sonne stand und Live-Berichterstattung gemacht habe.
Da wird das ein oder andere Hemd- und Poloshirt durchgeschwitzt in den USA. Das wird schön. Du hast das schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie sind die Bayern untergebracht und kannst du schon so ein bisschen erklären, wie die Abläufe dann sind. Die Bayern werden ja nicht die ganze Zeit dann im Hotel sein und auf den Trainingsplätzen, sondern auch ein bisschen rumreisen und so weiter.
Ja, die Spiele sind ja gar nicht hier in Orlando. Die Bayern spielen in Cincinnati gegen Auckland City, in Miami gegen Boca Juniors und in Charlotte gegen Benfica Lissabon. Charlotte und Cincinnati sind absolut nur mit dem Flieger zu erreichen. Ich werde es mit dem Auto machen, sind ungefähr 3 Stunden mit dem Auto. Ich glaube, die Bayern werden das auch fliegen. Sie haben dieses Basecamp hier ausgewählt, weil es einfach mittig quasi liegt und weil es auch ein gutes Gelände ist, also ein hervorragendes Gelände. Nochmal, die Rasenplätze sind absolut top, die Bedingungen sind top. Das ist schon ein richtig schöner Teppich, auf dem die da trainieren. Da würde ich auch gerne mal den einen oder anderen Flugball spielen. Also das ist echt, echt top. Und Disney World nebendran, ich glaube, die werden da auch mal einen Besuch hinmachen. Ist zumindest geplant, dass sie jetzt nicht nur die ganze Zeit im Hotel sind, sind auch da auf dem Disney-Gelände im Four Seasons Hotel und werden dann jetzt auch in den nächsten Wochen natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, werden rumreisen. Und dann kommt es drauf an, wie weit kommen sie bei der Club-WM. Sollten sie Gruppenerster werden, dann stünde zum Beispiel wieder ein Spiel in Charlotte an. Im Achtelfinale sollten sie das dann gewinnen, müssten sie nach Philadelphia, Viertelfinale. Und sollten sie dann ins Halbfinale kommen, geht's an den Big Apple, geht's nach New York. Also es kann ein ziemlich geiler Trip werden. Es kann aber auch schnell vorbei sein, wobei ich glaube, Auckland City, Boca Juniors, Benfica, würde ich sagen, Benfica musst du wahrscheinlich als ernstzunehmendsten Gegner sehen. Wobei auch Boca an einem guten Tag, die Südamerikaner sind unfassbar aggressiv gegen den Ball.
Bedingungen ein bisschen mehr gewohnt, ne? Also Klima und so weiter.
Ja, die sind die Bedingungen gewohnt, da müssen sich Musiala und Co. auf jeden Fall auf einige Tritte einstellen. Auckland City wird jetzt erstmal mit einer B11 auch bestritten, weil die Nationalspieler, das ist auch noch interessant, die reisen erst heute, also wir reden ja am Donnerstag, man nimmt den Podcast auf am Donnerstag, heute mal ausnahmsweise, reisen die Spieler erst jetzt an, die jetzt für die Nationalmannschaft im Einsatz waren. Also Michael Olise zum Beispiel, Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic, Tom Bischoff, Jonathan Tah, also die beiden Neuen. Und dann geht jetzt erst die Vorbereitung quasi los ab Freitag und das erste Spiel ist dann ja schon am Sonntag gegen Auckland City und da wird dann erstmal eine Anführungszeichen B11 auf dem Platz stehen.
Es ist klar, dass das Turnier jetzt einen riesigen Stellenwert hat, auch eben was Marketing betrifft, eben Vermarktung in den USA, Einnahmen auch. Du kannst ja richtig viel Geld auch gewinnen, einstreichen, wenn du weit kommst oder wenn du dieses Ding gewinnst. Wie groß ist denn der sportliche Stellenwert aus deiner Sicht oder wie nimmst du es wahr?
Ja, es ist natürlich schon verteilt auch auf viele Städte. Amerika ist groß. Das ist jetzt noch nicht so hier angekommen, diese Stimmung. Blick auf die Club-WM. Ich freue mich dann aber wirklich auf diese ersten Spiele auch, gerade auf das Spiel gegen die Boca Juniors in Miami, weil die Argentinier reisen überall hin. Die Argentinier machen überall Stimmung. Und das wird, glaube ich, ein echtes Highlight auch für die Mannschaft. Das sagen auch viele Spieler. Die diskutieren natürlich auch über die Gegner und über die einzelnen Paarungen. Und da fällt schon das Wort Boca Juniors. Also das wird sicher ein Highlight. Und dann ist es jetzt vor allem auch ein Testlauf für die dann im kommenden Jahr hier stattfindende Weltmeisterschaft. Also die FIFA will hier schon was bewegen. Nicht jedes Spiel wird ausverkauft sein. Gerade auch fürs erste Spiel gibt es immer noch Resttickets für das Eröffnungsspiel. Und es wird auch noch weitere Spiele geben, die nicht ausverkauft sein werden. So richtig kann ich es dann erst greifen, wenn ich mal da war. Ich glaube, gegen Auckland City wird sich die Stimmung auch in Grenzen halten. Soweit ich weiß, reisen jetzt auch nicht viele Bayern-Fans nach Amerika zu dieser ja auch wirklich politisch gefährlichen Zeit. Und deswegen werde ich das dann erst beurteilen können, wenn es soweit ist. Aber Miami wird sicher die Post abgehen. Es wird auch sicher das ein oder andere Spiel geben in der K.O.-Phase. Wenn dann zwei absolute Schwergewichte aufeinandertreffen, da wird auch das Stadion ausverkauft sein, bin ich mir sicher. Aber generell die Bereitschaft, die Begeisterung für Fußball ist hier in den USA in den vergangenen Jahren definitiv gestiegen. Ich konnte da auch nochmal mit Jürgen Klinsmann sprechen, mit dem ich da auch im regen Austausch bin, der mir auch gesagt hat, dass hier der Wert des Fußballs immer weiter steigt und dass sich jeder auf diese Weltmeisterschaft vor allem dann im kommenden Jahr freut.
Ich bin auch gespannt, wie es hier in Deutschland wird. Also der Vergleich wird, glaube ich, auch spannend jetzt, die auch in den nächsten Podcast-Folgen. Wie nimmst du es vor Ort wahr und wie nehmen wir es hier wahr? Weil dieses, oh, die Club-WM geht los, habe ich jetzt noch von niemandem gehört, ehrlicherweise. Es ist immer nur so die Frage, ja, jetzt ist ja ein bisschen Pause, oder Felix? Vielleicht die Leute, die sich nicht so mit Fußball beschäftigen und dann sage ich, also vor 3 Wochen wird die Frage dann mal gestellt und dann war so, naja, erstmal jetzt Pokalfinale, dann ist noch Champions League-Finale, dann ist noch Nations League-Endrunde und dann geht die Club-WM auch schon los. Ich glaube, es hat auch noch nicht jeder so 100% sogar auf dem Zettel. Also klar, die krassen Fußballfans natürlich, aber der Otto-Normalverbraucher von denen mit Sicherheit nicht jeder. Und da bin ich gespannt, wann wird diese große Aufmerksamkeit kommen? Ist es dann erst soweit, wenn Bayern in einem Viertelfinale gegen Manchester City spielt? Oder ja, wann ist es soweit? Passiert's? Wie viele Leute schalten ein? Wie viele Leute lesen unsere Sachen? Wie viele Leute hören den Podcast etc.? Wird spannend. Und dann auch, wie gesagt, der Vergleich zu den USA, den du dann beschreiben kannst.
Ich sehe es positiv. Also ich sehe dieses ganze Projekt oder dieses ganze Format. Ich versuche es auch positiv zu sehen, weil klar, es sind viele Spiele, klar, die Belastung ist hoch, aber wenn wir zum Beispiel Joshua Kimmich fragen, der findet das geil. Wenn wir Thomas Müller fragen, der findet das auch geil, dass er jetzt nochmal diesen Last Dance bei den Bayern auf einem kompetitiven Level hat. Also wirklich ein Wettbewerb und nicht ein komisches Freundschaftsturnier, wo du jetzt, keine Ahnung, 5, 6 Tage nach Japan fliegst oder nach Südkorea oder in den vergangenen Jahren sind die Bayern auch mal nach China geflogen oder eben auch nach Amerika, haben da 2 Testspiele gemacht und sind dann wieder zurückgeflogen und du hattest keine Erkenntnisse. Auch als Journalist fällt es ja schwer. Ich war letztes Jahr in Seoul mit dabei, da haben die Bayern gegen Tottenham gespielt, 2 europäische Topvereine und ich konnte da nicht die ganz großen Erkenntnisse draus ziehen. Und jetzt wirklich einen Wettbewerb zu haben, wo es auch um was geht, also erstmal klar um einen Titel, aber auch um ein hohes Preisgeld von bis zu 115 Millionen Euro für den Sieger, also das ist schon ja ein Anreiz, da auch dann Gas zu geben und die Bayern können auf jeden Fall das Geld gut gebrauchen. Das Festgeldkonto ist nicht mehr so prall gefüllt und Sané geht jetzt ablösefrei und am Ende wollen sie auch wieder Qualität einkaufen. Sie haben nicht diese Unterstützung von irgendeinem Scheich wie Manchester City oder Paris, deswegen nehmen die Bayern das auch ernst und auf dem sportlichen Level nehmen sie es auch ernst, weil Kompanie hat direkt nach dem Spiel gegen Inter Mailand, als sie ausgeschieden sind im San Siro, hat er gesagt, Leute, wir werden jetzt erstmal deutscher Meister, das Ding machen wir jetzt zu und dann, ganz wichtig, holen wir im Sommer die Club-WM. Das war die Ansage von Kompanie in der Kabine vor versammelter Truppe und deswegen gehe ich davon aus, dass die Bayern auch mal mindestens in die K.O.-Phase kann kommen. Im Viertelfinale könnte es zum Beispiel gegen Atletico Madrid gehen. Das wird sicher dann auch eine schwierige Aufgabe, aber ja, ich freue mich drauf und ich glaube, es wird ein geiles Turnier.
Okay, also du traust ihnen schon auch zu, zumindest weit zu kommen. Titel könnte schwierig werden. Ist auch mein Gefühl, so mit diesem Kader jetzt, wo du dann doch auch viele Ergänzungsspieler dabei hast, junge Spieler, über die wir gleich nochmal ganz kurz reden. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass dieser Kader das in sich trägt, da ins Finale zu kommen, sogar den Titel vielleicht zu gewinnen, wenn man hier und da vielleicht ein kleines bisschen Glück hat?
Ja, andere Vereine haben aus meiner Sicht da bessere Chancen, wie beispielsweise Paris, auch Manchester City, die ihre Hausaufgaben jetzt auf dem Transfermarkt gemacht haben, 2 spannende Spieler geholt haben mit Ryan Cherki und dem Reinders wird da ausgesprochen von von Milan. Also ja, auch Real Madrid hat auf dem Transfermarkt einiges gemacht, deren Hausen geholt für die Innenverteidigung zum Beispiel. Und ja, also ich sehe diese Vereine dann schon noch vor den Bayern. Atletico Madrid sicher auf einem Niveau, ist dann oft Tagesform abhängig. Ja, die Bayern konnten jetzt keine Transfers bisher tätigen. Sie haben noch Leroy Sané verloren. Klar, Jonathan Tah, Tom Bischoff, bin ich jetzt mal gespannt. Gerade Tah ist natürlich eine Sofortverstärkung, brauchen wir nicht drüber reden. Tom Bischoff halte ich perspektivisch für spannend. Die werden der Mannschaft schon auch weiterhelfen. Aber gerade jetzt der Abgang auch von Sané und die Tatsache, dass noch kein neuer Flügelspieler da ist, die bringen mich schon auch zu der Prognose zu sagen, ich traue denen jetzt nicht unbedingt zu, dass sie dann den Titel holen. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseres belehren.
Wir werden natürlich dann auch wir werden natürlich die kommenden Wochen dann auch speziell nochmal auf eben diese jungen Spieler eingehen, die dabei sind und die zumindest, von denen zumindest die meisten auch mit Sicherheit hier und da Minuten bekommen werden. Dafür sind es einfach dann auch zu viele Spiele, um die rauszulassen. Du brauchst sie und du hast ja dann auch den ein oder anderen Gegner, wo man sagen kann, dafür reicht die Qualität definitiv gegen die ganz Großen dann vielleicht noch nicht. Vielleicht einmal schon mal gefragt, bevor es losgeht so richtig, Kerry, von welchen jungen Spielern erwartest du dir denn am meisten jetzt auf dieser Reise?
Ja, Lennart Karl soll jetzt auch mal sein Profidebüt bekommen. Das wurde ihm zumindest, das wurde auch ihm schon zum Ende der vergangenen Saison, Bundesliga-Saison, in Aussicht gestellt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch mal spielen darf. Ansonsten sind es noch ein paar Talente. Spannend finde ich Cassiano Chiala, 16 Jahre jung, Innenverteidiger. Dass er mit darf, hat mich schon überrascht, weil es nicht üblich ist, gerade auch in diesem Stadium, diesem körperlichen Stadium, auch einen Innenverteidiger mitzunehmen. Er ist extrem schmächtig, er hat noch viel körperlich aufzuholen, ganz normaler Prozess. Der Junge ist, wie gesagt, noch ein Teenie und muss sich da körperlich einfach noch entwickeln und wird das auch tun. Aber was Kompanie imponiert, ist, wie er mit dem Ball auch umgeht. Also hat eine unglaubliche Ruhe am Ball, ist ein guter, also hat einen sehr guten Spielaufbau und ist einfach jemand, der auch im Training schon gezeigt hat, warum er da zu Recht bei den Profis auf dem Niveau schon mittrainieren darf. Auf ihn freue ich mich. Ich glaube jetzt nicht, dass er spielen wird oder wenn er spielt, dann eher nur kurz. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Name, auf den alle Bayern-Fans auch in den nächsten Jahren und nächsten Monaten schauen können.
Wird spannend. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ansonsten kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, weil wir lesen den Kader jetzt nicht Mann für Mann vor. Aber wenn man sich da noch mal spontan noch so eine Elf bastelt, zum Beispiel also mit Manuel Neuer oder Jonas Urbich im Tor, der ist ja auch dabei und nicht bei der U21 EM, dann hast du Upamecano und Tah zum Beispiel in der Innenverteidigung. Linksverteidiger muss man dann ein bisschen gucken. Rafael Guerrero zum Beispiel ist ja auch mit am Start. Rechts Konrad Leimer, Doppelsechs Kimmich, Goretzka und dann vorne ja immer noch viel Qualität mit Musiala, mit Gnabry, mit Ulisse, mit Coman, der natürlich auch erstmal dabei ist, mit Harry Kane vorne drin. Das sind schon trotzdem noch 12, 13, 14, 15 Spieler auf diesem Top-Niveau, ergänzt dann eben durch diese Jungen, die wir gerade schon aufgezählt haben. Und ja, so jemanden wie Alex Pavlovic, Josip Stanisic, Thomas Müller, der ja so sein Abschiedsturnier gibt bei den Bayern, das ist schon noch sehr, sehr ordentlich, um das noch kurz festzuhalten.
Ich bin auch sehr gespannt auf den Kampf im zentralen Mittelfeld. Wer nimmt den Platz neben Joshua Kimmich ein? Du hast gerade Leon Goretzka erwähnt, du hast auch Alex Pavlovic erwähnt. Dann gibt's immer noch einen João Palhinha, der sich unbedingt durchbeißen möchte. Vielleicht wissen wir dann auch nach diesen vier Wochen Club-WM, dass, oder weiß er dann auch, wo er steht bei dem Trainer. Und dann ist da auch nicht auszuschließen, dass nochmal eine Tür Richtung Abgang aufgeht. Tom Bischoff neu dabei, guter linker Fuß, kann da viele Positionen bekleiden, 6, 8, 10, also das wird schon ein interessanter Sommer, gerade auch mit Blick auf das Mittelfeld.
Dann sag mir noch kurz, wie sehen die nächsten Tage jetzt aus? Spiel am Sonntag, hast du schon gesagt, gegen Oakland City in Cincinnati. Ansonsten, was ist geplant? Heute Abend noch Medienrunde mit Eberl. Wie geht's weiter?
Genau, heute Abend bei euch, jetzt gleich um 14 Uhr bei uns. Haben jetzt 8 Uhr hier in den USA fast schon wieder eine Stunde aufgenommen mit uns, mit euch und mit uns Laberbacken. Geht auch eine Stunde schnell mal rum, ne? Also ja, also ich werde jetzt gleich zum Trainingsgelände fahren, zum ESPN Sports Complex. Also ist echt ein Wahnsinnsgelände. Also die Amerikaner, also ich habe da gestern nur gestaunt. Die Bayern finden da sehr gute Trainingsbedingungen vor. Und da werde ich mir jetzt gleich einen Teil des Trainings anschauen, 15 Minuten offen. Da bekommen wir Journalisten jetzt nicht die ganz großen Erkenntnisse, aber wir sehen zumindest, wer ist dabei, wer trainiert voll mit. Upamecano und Musiala haben gestern zum Beispiel auch schon voll mittrainiert, also die sind auf jeden Fall fit und auch dann bereit für die Startelf. Und ja, dann geht es auch schon Richtung Matchday minus 1 und Richtung Reise nach Cincinnati. Spiel gegen Auckland City, eine Mannschaft, die ja wahrscheinlich mit einem Regionalligisten zu vergleichen ist. Da sind ja auch einige Spieler dabei, die Urlaub nehmen mussten, also die überhaupt nicht richtige Profis sind, sondern auch nebenbei noch teilweise als Elektriker arbeiten müssen. Also das ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg für die Bayern. Und da jetzt respektlos klingen zu wollen. Und das sind so die nächsten Tage. Es wird die ein oder andere Teambuilding-Maßnahme geben, aber jetzt müssen erstmal die restlichen Spieler alle eintreffen. Das wird heute passieren und dann werden wir hoffentlich ab morgen dann auch die komplette Mannschaft beisammen haben. Ohne Leroy Sané.
Dann haben wir doch eine schöne Klammer. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du berichtest dann nächste Woche in der neuen Folge. Und ist ja logisch, dass du die Zuschauer auch in unser Programm auf Sky Sport News, auf der Website, in der App, wo auch immer, auf dem Laufenden hältst, mit allen Infos und mit allen Eindrücken. Bin sehr, sehr gespannt, was du berichtest. Und die Frage macht jetzt zum ersten Mal so richtig Sinn. Willst du jemanden grüßen? Grüße nach Deutschland.
Ich grüße alle. Ich grüße alle in Deutschland. Ich vermisse euch jetzt schon. Und trotzdem werde ich hier eine gute Zeit haben und werde das jetzt mir auch nicht malig reden lassen von Leuten, die sagen, die Club-WM, was willst du denn da jetzt? Es macht Spaß, ich bin dankbar, auch hier zu sein. Es wird eine coole Erfahrung. Sunshine State, Florida. Sonne scheint, ich muss mir jetzt Sonnencreme kaufen und dann muss ich zum Trainingsgelände, Felix.
Ich hoffe, du erwischst was Vernünftiges zu essen im Laufe des Tages und der nächsten Tage und der nächsten Wochen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hab noch einen guten Morgen, einen guten Tag und ja, wir hören uns eh.
Wir hören uns mal lieber. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.